Auf an Ratsch!
Hallo, willkommen zu einer Sonderfolge pünktlich zu Weihnachten des PMP-Podcasts Auf an Ratsch. Mein Name ist Ralf Enzensberger und ich bin Redakteur der Passau Neuen Presse. Über kaum einen Beruf wurde während der Pandemie wohl häufiger gesprochen und diskutiert als über den der Pflegekräfte. Da es sich aber immer schickt, nicht nur über die, sondern vielmehr mit den Menschen zu sprechen, haben wir uns auf die Suche nach einem Vertreter, einer Vertreterin des wohl aktuell, wie es heutzutage heißt, systemrelevantesten Beruf überhaupt begeben. Fündig wurden wir in der Gemeinde Teisendorf im Berchtesgadener Land. Dort wohnt Angelika Walcher. Die herzensgute 30-jährige Blondine mit der markanten runden Brille auf der Nase ist seit 8 Jahren Pflegerin auf der Intensivstation in Traunstein. Bewusst haben wir uns in dieser Sonderfolge die Zeit genommen, Gella, wie alle sie nennen, erst einmal ausgiebig kennenzulernen, bevor es ans, ja, Covid-Eingemachte geht. Deshalb haben wir das rund 1,5-stündige Gespräch in 2 Teile gefasst. Mir persönlich war es enorm wichtig, den Menschen Angelika Walcher in den Vordergrund zu rücken. Sie sollte nicht mahnend und mit erhobenem Zeigefinger erklären, warum es besser wäre, sich impfen zu lassen. Ich habe mir einen, ja, ganz intimen Einblick in ihr Leben gewünscht, um nachvollziehen zu können, wie es in der erfahrenen Pflegerin aussieht, die nahezu täglich um das Leben eines mit einem gefährlichen Virus infizierten Menschen kämpft, die in aller Regelmäßigkeit mit Leid, Schmerzen und dem Tod konfrontiert wird und es dennoch immer und immer wieder schafft, ihren Patienten Mut zu machen, stark zu sein und, ja, wieder mit einem Lächeln und Freundlichkeit ans Krankenbett zu treten. Im ersten Teil geht es ein bisschen um Gellas Biografie, wie und wo sie aufgewachsen ist, welchen Traumberuf sie als Kind hatte, warum sie sich trotzdem für den Pflegeberuf entschied, den sie so, ja, gar nicht auf dem Schirm hatte, wie es sie letztlich vor 8 Jahren auf die Intensivstation verschlug und warum sie dort noch immer ist. Gella erzählt, wie nah sie das Schicksal eines Patienten an sich heranlässt und ob sie auch in gewissen Momenten vor den erkrankten Menschen ihren Gefühlen und Tränen freien Lauf lässt. Am Ende zieht die einerseits sensible, andererseits äußerst willensstarke Frau erste Vergleiche zur, in Anführungszeichen, normalen Zeit vor Corona und was sie gerade in der ersten Welle haarsträubendes und für sie noch nie dagewesenes erleben musste. Dieser Beruf und die Menschen dahinter dürfen nie mehr unter unserem Radar laufen. Wir müssen sie gesamtgesellschaftlich um einiges besser behandeln, so wie sie uns fürsorglich, selbstlos und aufopferungsvoll behandeln, wenn wir hilflos in einem der Krankenbetten liegen. Sie sind unsere Alltagshelden oder, um es mit einem, ja, mit einem weihnachtlichen Bild zu sagen, unsere Engelchen auf Erden. Und mit einem eben solchen durfte ich mich ausführlichst unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören, alles Liebe, alles Gute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf an Ratsch, einer, ja, sagen wir mal, einer Weihnachtsspezialfolge. Mir war es ein Herzensanliegen, dass wir das realisieren können und deshalb freut es mich narrisch, weil du, Angelika, Gella ist dein Name,
richtig.
Spitzname,
genau.
Dass du dich dazu bereit erklärt hast und dass wir auch die Zusage von deinem Arbeitgeber bekommen haben, weil meines Wissens ist das einer der ersten Podcasts mit einer Intensivpflegekraft. Wie ist eigentlich, habe ich mir heute schon mal gedacht, weil immer so Gella rumgeistert. Magst du deinen Vornamen, Angelika, ausgesprochen?
Ja, ich mag meinen Vornamen schon, aber Gella, das hat sich irgendwie in der Grundschule dann irgendwann so eingetrichtert und Angelika ist so lang. Also man ist einfach schneller.
Ist es bei dir auch so, dass dann nur noch deine Eltern Angelika sagen oder sagen die auch schon Gella?
Also eigentlich sagen sogar meine Eltern Gella. Also meine Schwiegereltern, die sagen mal Angelika oder Oma und Opa und vielleicht auch mal der Papa, aber meistens bin ich immer nur die Gella. Ich stelle mir auch so vor.
Okay. Ja, wir sind bei dir daheim in Teisendorf, sitzen, ist auch ein Esstisch.
Ja.
Eigentlich kann man fast sagen, eine Tafel. Der Adventskranz ist da, aber er brennt nicht. Genau, und ein ganz schönes Zuhause habt ihr da.
Na, vielen Dank.
Ja, jetzt, wie fangen wir am besten an? Ich hätte mir gedacht, erstmal, dass du dir ein bisschen als Person so vorstellst, wie alt du bist, wo du aufgewachsen bist und einfach ein bisschen was so von dir erzählst.
Alles klar. Also, hallo, ich bin die Gella, ich bin mittlerweile 30 Jahre alt und arbeite seit 8 Jahren auf der Intensivstation in Traunstein. Hätte ich mir allerdings tatsächlich nie gedacht, dass es so weit kommt. Mit 16 habe ich mir nie gedacht, dass ich mal Krankenschwester wäre. Ich glaube, da hätte ich jedem einen Vogel gezeigt, der was sagt, hey, irgendwann wirst du auf der Intensivstation arbeiten.
Mhm.
Aber ja, ich habe dann beim Arzt gelernt und war dann da mal mit dem OP dabei und haben gedacht, no risk, no fun, ich werde jetzt OP-Schwester. Und meine damalige Kollegin hat gesagt, mach die 3-jährige Krankenpflege und dann kannst du immer nur entscheiden, was du machen willst.
Mhm.
So ein OP gehst oder wie auch immer und ja, im Endeffekt ist dann die Intensivstation geworden und der gehört mir jetzt halt.
Ja.
Genau.
Was hast du für mit 16 oder vorher schon für Vorstellungen gehabt, beruflich gesehen? Traumberufe meine, oder so?
Irgendwie 14, 15 haben wir gedacht, ich werde jetzt dann Staatsanwältin oder sowas, also ganz was anderes. Oder ehrlich gesagt, ich habe es nicht gewusst. Ich habe es einfach nicht gewusst, okay, in ein Büro mache ich was Soziales oder ich hatte keine Ahnung. Und mein, mit dem Realschulabschluss, gut, da liegen da zwar schon viel Sachen offen, gell? Aber ja, mit den diversen Noten, die man dann halt so hat, irgendwie dann durchnehmen.
Warst du eine schlechte Schülerin oder was?
Ja, also mit 15, 16 hat man andere Sachen im Kopf, also die Schulnoten, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja.
Und dann habe ich mich halt als beworben. Gell? Ich habe mich in der Bank beworben, aber ja, wie so nett formuliert war, mein logisches Denken und meine mathematischen Fähigkeiten nicht ausreichend.
Soll ich dir was erzählen? Ich habe auch Realschule, habe einen 5er in Mathe im Abschlusszeugnis und ich habe eine Bankkaufmannlehre gemacht.
Ah ja, für mich hat es nie gelangt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, wie gesagt, na, dann machst du ja verschiedene Praktika und dann war ich halt in irgendeiner Praxis einmal.
Aha.
Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, irgendwas muss ich fast lernen und das mache ich jetzt.
Okay.
Dann bin ich beim Arzt gelandet.
Also du kannst jetzt nicht behaupten, dass es bei dir so war, du bist da hingekommen und denkst, ja, das ist jetzt voll meins.
Überhaupt nicht. Also mein erster Job daheim, ich dachte, oh Gott, ich meine, ich werde das schaffen so nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding.
Was hat dich da genervt? Also,
das ist der erste Doktor, hockst du in der Praxis drin und schaust zu und das ist unheimlich langweilig.
Mhm.
Aber ich war ja immer schon so die Person, was ich einmal anfange, das ziehe ich ja durch.
Mhm.
Und dann habe ich das angefangen und mein, da lebst du dann ein und es war total, also war eine wahnsinnig schöne Zeit. Also die 3 Jahre Ausbildung beim Augenarzt mit super tollen Kollegen war einfach schön. Und ab dem zweiten, der hat immer so ambulante OPs durchgeführt, so graue Stau-OPs.
Mhm.
Und das hat mich fasziniert irgendwie. So ein OP, das Sterile, so. Bisschen mehr wie nur anmelden, sofort Untersuchungen machen oder die Befunde vom Doktor aufschreiben. Und dann habe ich mir gedacht, wie gesagt, das möchte ich mein ganz Leben lang in der Arztpraxis sitzen und werde jetzt OP-Schwester.
Okay, und das hast du gemacht dann?
Nein, habe ich nicht. Jetzt hat mein Kollege gesagt, man hat die 3-jährige Krankenpflege.
Ja, genau. Ausbildung. Ah,
da genauso lang wie die OP-Schwestern-Ausbildung, also diese OTA. Und ich bin halt flexibler. Ich kann dann auch immer noch in OP gehen. Oder.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, so, naja, im Endeffekt, ich verliere ja nichts, wenn ich es einfach probiere. Ich habe ja nie ein Praktikum im Krankenhaus gemacht. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zugekommen wird als Krankenschwester.
Mhm.
Und obwohl ich sagen muss, dass ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht habe, wenn ich ein Praktikum gemacht hätte. Keine Ahnung. Und dann, ja, Aber wie gesagt, dann habe ich meine Ausbildung angefangen, das Krankenschwester. Und dann, so Anfang drittes Lehrjahr, fragt man sich halt dann, wo möchte man hin? Und Normalstation ist für mich einfach nicht in Frage gekommen.
Mhm. Warum nicht? Also langweilig
oder was? Nein, das nicht, aber du bist halt für Minimum 10 bis 12 Patienten zuständig. Und du kennst niemanden. Du fängst vorne an, gehst durch, kommst am Ende an und fangst wieder von vorne an und du kennst eigentlich die Leute nicht.
Also du kannst
das für meine Leute haben.
Ich wollte gerade sagen, ja, du kannst nicht so für die Patienten da sein, wie du es gerne wollen würdest. So.
Genau, richtig.
Und das war damals in Anführungsstrichen schon so.
Genau, das war damals schon so und das habe ich als Schülerin schon mitgekriegt und ich habe mir gedacht, nein, 10, 12 Patienten, wo ich teilweise nicht einmal die Namen kenne, sodass ich mir vielleicht nur die Erkrankung merke oder wie auch immer. Und das war einfach nicht mein Ding. Und ich war als Schülerin ja auch nie auf Intensivstation. Also ich habe auch nicht gewusst, was wird mich erwarten, wenn ich dann da anfange. Aber ich habe mir gedacht, auf Normalstation kann ich mich immer noch bewerben, wenn die Intensivstation nichts ist. Und ich probiere es jetzt einfach.
Ja.
Genau, so. Wie gesagt, ich bin der Typ, ich beschaue jetzt einfach mal, ob das was für mich ist und wenn nicht, dann ist es halt so. Aber meistens ziehe ich es durch.
Ja. Hat sich das aus deiner Sicht verschärft noch? Also wenn wir jetzt mal Corona ausblenden, so diese Entwicklung, dass pro Nase, pro Pflegernase quasi mehr Patienten zu pflegen sind oder...
Auf einer Normalstation.
Zum Beispiel, weil du hast ja vorher gesagt, das war ja damals in der Ausbildung schon so, dass du sagst, du hast eigentlich gedacht, auf einer Normalstation du wärst dir nicht gerecht. So. Mhm. Und das ist jetzt doch schon ein paar Jahre her, aber wenn du das nicht gern hörst.
Ja, ja, tatsächlich ist das schon viele Jahre her.
Genau, aber das war meine Frage, ob sich das jetzt quasi nochmal verschärft hat, also Corona mal ausgeblendet.
Ja.
Für wie viel, weißt du das ungefähr, so wie viel, wo wir da stehen, ein Pfleger, so viele Patienten?
Ja, also Minimum 12 Leute. Wenn es nicht mehr sind. Ganz genau, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich es nicht.
Mhm.
Aber ich glaube nicht, dass sich da jetzt irgendwie was geändert hat.
Was war für dich ideal? Also wenn du sagst,
auf Normalstation?
Ja, also wo du sagst, aus deiner Erfahrung raus.
Da fällt mir die Erfahrung.
Okay.
Und genau das ist. Also ich kenne ja meine Intensivpatienten und manchmal, wenn ich die Intensivpatienten auf Normalstation verliege, denke ich mir so, herzlichen Glückwunsch, wenn du noch 10 oder 11 andere Patienten zum Betreuen hast.
Ja, verstehe.
Bei mir hat der Patient teilweise Stunden gekostet an dem Tag. Allerdings liegt mein Fokus ja woanders als auf der Normalstation.
Also erstmal finde ich es total cool, dass du nicht so diese klassische Geschichte hast, die ich schon häufig gehört habe. So, ja, man weiß dann, was man machen möchte, beziehungsweise wenn man dann mal einen Ausbildungsberuf anfängt, dann ist man mal gecatcht und dann ist man voll drinnen. Das finde ich mal erfrischend anders. Allerdings muss ich auf der anderen Seite sagen, als ich die einerseits in dem Video, das du für den Landkreis Traunstein beziehungsweise für die Kliniken Südostbayern gemacht hast, wo du ein bisschen erklärt hast, wie so eine Impfung wirkt oder...
Ja. Nein, ich habe erzählt, was auf Normalstation ist. Und dass ich habe den Vergleich quasi gebraucht mit der Motorradschutzkleidung.
Genau.
Das, glaube ich, ist das, worauf du jetzt...
Genau, ja, klar. So viele Videos hast du wahrscheinlich nicht gemacht, oder?
Nein, das ist das Einzige. Also ich habe die Impfung jetzt hat, die Corona-Schutzimpfung, immer mit einem Fahrradhelm oder eben mit der Motorradschutzkleidung verglichen, weil das ist...
Weil du selber Motorrad fahrst erst
genau.
einmal.
Ja, ja, okay. Genau. Also ich fahre selber erst seit letztem Jahr tatsächlich mit Motorrad. Ich bin da ein Spätzünder bei sowas. Dann haben wir da schon gedacht, naja gut, jetzt mache ich halt nur einen Motorradschein, was ich habe, das Hobby. Und
du hast einen Vergleich zum...
Genau, da habe ich den Vergleich zum, weil immer Ding... Es ist ja ähnlich. Ich meine, wenn ich mich jetzt impfen los, heißt es ja nur lang nicht, dass ich mich nicht anstecke und dass man schaden kann.
Mhm.
Es kann natürlich sein, dass mich trotz der Impfung ganz schön erbrezelt. Mhm. Kann man ja nie sagen.
Und in einem Promillebereich oder in einem ganz niedrigen gibt es auch Nebenwirkungen, darf man ja auch nicht, also nicht wegreden, aber vielleicht nicht so groß reden, wie es heutzutage gemacht wird. Dass das ja auch noch sein kann, dass durch die Impfung was passiert, oder? Oder nicht?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nur sagen, was bei mir war. Ich bin ja mittlerweile dreifach geimpft. Also bei der ersten Impfung hat mir halt der Arm weh, am nächsten Tag. Ja. Und der zweiten Impfung hat es mir einen Tag sauber gepresselt. Mit erheblichen Kopfschmerzen mit nichts zum Einbremsen, Fieber, Schüttelfrost, Hitzewallungen, so. Ich meine, haben gar nicht rühren können. Und ich war nicht mal in der Lage, mir was zum Essen zu machen. Also da ist mir richtig, richtig schlecht gegangen. Und am nächsten Tag war aber alles wieder gut. Genau, nach der dritten Impfung war eigentlich gar nichts.
Habe jetzt Refus gehört, ja, was den dritten.
Also da haben wir einen halben Tag dann ein bisschen der Arm weh, du, aber das ist ja eigentlich fast immer so bei der Impfung. Okay. Aber das war jetzt bei mir alles.
Ich würde noch gar nicht so tief oder gar nicht so großartig mit dem Corona-Thema anfangen. Warum ich das jetzt angeschnitten habe, ist, ich habe die halt dann in dem Video gesehen. Da haben wir ja vorher schon im Vorgespräch drüber geredet. Das kann man jetzt, ich finde es super, dass du das gemacht hast. Einfach, das ist ein Aufklärvideo. Du bist ja auch jemand, der quasi in den letzten 2 Jahren da auch die Pandemie an vorderster Front mitgemacht hat. Eine unserer Alltagsheldinnen. Und von daher, das finde ich super. Die Umsetzung, habe ich ja schon gesagt, fand ich jetzt, keine Ahnung, müssen wir aber nicht debattieren. Mir ging es nur darum, als ich die dann so gesehen habe, habe ich mir gedacht, und da ist man dann auch danach gesprochen haben und so, bist ja prädestiniert für so einen Pflegeberuf, weil du einfach so offene, herzliche, soziale Ader hast. Und deshalb wundert es mich ein bisschen, also ich hätte schon gedacht, dass du da relativ schnell einen Zugang dann findest und denkst, es ist deins, dass du anderen Leuten helfen kannst zum Beispiel.
Was ja, das habe ich ja. Das habe ich ja. Wie gesagt, ich meine, beim Augenarzt in der Praxis, das ist ja, die kommen viel zur Vorsorge oder sonst irgendwas und da haben wir jetzt nicht so den riesigen Bezug zu den Patienten. Aber in meiner Ausbildung dann zur Krankenschwester war das schon so. Also ich habe das wahnsinnig gern mögen, mich mit den Leuten zu unterhalten, mir die Zeit zu nehmen, mich mal hier zu sitzen, mit denen zu ratschen, die zu unterstützen und halt einfach auch zu sagen, okay, denen geht schlecht und irgendwann bis heim gehen, geht es ihnen wahrscheinlich wieder besser. Und ich habe denen einfach ein bisschen dabei helfen können, dass es ihnen besser geht. Und so dieses Gefühl, was man dann hat, so, hey, die Leute geht es jetzt wieder besser und die hat dazu beigetragen und die sind dankbar. Das war auch das, was mir in den Job gehalten hat und der, was mich auch so gefesselt hat drum. Und ich sag, ich mag das wahnsinnig gern.
Das ist ja auch was sozusagen unbezahlbar ist. Ja. Also wenn man immer übers Gehalt und so weiter streitet, so aus dem ich habe ja, sag ich mal, Gott sei Dank, muss ich sagen, einen Freundeskreis, der sich durch viele Leute zusammensetzt, die in sozialen Berufen arbeiten. Und da reden wir eigentlich kaum über Geld. Habe ich selten gehört, dass jetzt da großartig um Geld gegangen ist. Da geht es dann eher um die Vorgaben, die man dann zu erfüllen hat, beziehungsweise die, wie jetzt mache ich selber so. Schau, ich habe dir gesagt, du sollst nicht auf den Tisch schauen. Und jetzt habe ich selber auf den Tisch gehauen, weil ich noch ein Wort gesagt habe. Also, dass die Gegebenheiten, das möchte ich sagen, halt so scheiße sind. Dass das höre ich halt häufig. Es war halt schön, wenn wir das und das hätten, aber nie sagt jemand, ja, also keiner hat wahrscheinlich sagen, es war cool, wenn man nicht 500 Euro mehr in jedem Beruf mehr verdient hat. Aber das habe ich nicht das Gefühl, dass es dem Pflegepersonal, wenn man so pauschal nennen darf, dass das Vordergründige ist.
Also, nicht da. Ja. Also, ich kann jetzt nur von mir reden, gell? Und auch von meinen Kollegen teilweise, mit denen ich mich unterhalte. Und ich glaube, freilich, man, war das jetzt einmal ein schlechter bezahlter Beruf oder so, dann dazu kann er. Aber ich finde, Pflege ist einfach ein Beruf, also nicht nur ein Beruf oder ein Job, sondern schon so eine Art Berufung. Das muss man gern mögen, das muss man auch können.
Ja.
Das, und wollen können, quasi fast sagen. Also man durchschreitet während der Pflege ja einen intimen Bereich. Gell? Man kommt ja den Leuten so unheimlich nahe.
Ja,
und da muss man einfach ein herzlicher und offener Mensch sein. Und ihm gibt denen von mir ja auch was. Sonst hatten die mir gar nicht so an sich ohne lassen.
Hast du da Momente, also ich konnte es aber bloß assoziieren oder vergleichen so mit meinem Beruf als Journalist, dass ich einfach eigentlich, mir fällt jetzt so ad hoc kein Tag ein, wo ich aufgewacht bin und sage, oh Mann, jetzt muss ich in die Arbeit gehen. Also es ist tatsächlich ein großes Privileg, wofür ich sehr dankbar bin, wo ich auch sage, da muss ich nicht riesig verdienen, weil wer hat das schon? Hast du manchmal so Tage, was ich schon nachvollziehen kann, unabhängig davon, dass du deinen Beruf gern machst? Bei dir ist einfach, glaube ich, nochmal was anders. Ja, Kräfte zehren, Schichten arbeiten und 10 Tage wird es wahrscheinlich schon geben, oder?
Ich hätte irgendwie die Nase umgedacht. Es gibt Tage, ja. Es gibt sogar viele Tage, wo ich in der Früh aufstehe oder am Vormittag, je nachdem. Und mir vor der Arbeit denke, ich habe einfach keine Lust. Ich habe keinen Bock nicht. Es ist jetzt in der Corona-Zeit sowieso tatsächlich nur vermehrter, weil man einfach auch nicht mehr kann. Es ist, wie du vorher schon gesagt hast, extremst kräftezehrend. Es geht extremst auf die Psyche. Und man kommt an vermehrten Tagen eigentlich, als wir vor Corona, an seine Belastungsgrenze, wo man einfach sagt, man kann nicht mehr. Also jetzt beispielsweise, ich habe jetzt die Woche Urlaub und ich hatte letzte Woche Urlaub gehabt und bin in die Arbeit gegangen, dass ich meine Kollegen einfach helfe und dass ich einfach mitarbeite. Und im Endeffekt bin ich dann nach einem wahnsinnig langen Tageblock aus der Arbeit gekommen, nach dem Nachtdienst. Und ich bin aufgestanden und ich habe einfach nur gerät, ohne irgendeinen Grund, tatsächlich, weil ich einfach K.O. war und für kein Geld der Welt war ich nur mal einen Tag in die Arbeit gegangen. Kein Geld der Welt. Also da langsam einordnen einfach und dann denkt man sich, na.
Du hast vorher gesagt, es geht brutal auf die Psyche, was ich hundertprozentig nachspüren kann, soweit ich das nachspüren kann. Also man, es wäre ja vermessen, wenn ich sagen kann, ich weiß, was du meinst, weil das maß ich mir nicht an, aber kannst du das ein bisschen sagen, was das konkret ist? Also was bei dir so auf die Psyche schlagt?
Ja, es ist schwierig in Worte zu fassen, muss man ganz ehrlich sagen, weil das ist ja eine Gefühlslage. Und also wie gesagt, jetzt mal abgesehen von Corona, schon vorher hat man junge Leute, die aufgrund von einem Autounfall einfach wahnsinnig schwer krank geworden sind oder wo man weiß, die werden ja einen Laptop lang mit einer Behinderung jetzt leben müssen oder querschnittsgelähmt sein oder sterben sogar. Aber im Hauptteil des Jobs hat man irgendwelche Operationen, eine Tumoroperation oder so, wo man die Leute noch, wo man dabei ist, wenn der Doktor sagt, das war bösartig und er hat gestrahlt und vielleicht haben sie nur ein Jahr zum Leben oder so. Und das nimmt einen schon auch mit, aber man hat halt einfach auch wahnsinnig viele gute Momente. Momente, wo die Leute dann nach einem Autounfall beispielsweise dann wieder ihren ersten Schritt gehen. So, gell? Und es sind mehrere, ja, es nimmt einen nicht so mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss ja da schon eine Distanz schaffen.
Das würde ich eh schon fragen, weil das ist, also ich tue mich zum Beispiel schon schwer, dass ich mir jetzt ich schaue gerne Dokumentationen an, aber wenn es dann zum Beispiel um das Thema Krebs geht und das Schlimmere ist dann wahrscheinlich, wenn Kinder auch noch Krebs haben, das kann ich nicht anschauen. Also, es ist ja nur so ein banales Beispiel, weil es ist ja nur Fernsehen, aber das nimmt mich dann so mit, das zieht mich richtig runter, da habe ich einerseits dann großes Mitleid, dann andererseits habe ich große Dankbarkeit, dass es mir gut geht, aber dann entwickelt die ja so Ängste, weil dann denke ich mal, das kann ja bei mir auch irgendwie was sein, also dann wäre ich kurzzeitig zum Hypochonder. Also das miteinander ist eine scheiß Gemengelage, deshalb lasse ich diese Dokumentationen weg. Du kannst es jetzt nicht weglegen, aber es ist ja so unmittelbar, wie du sagst, es sind Unfälle, es sind Krebserkrankungen, vielleicht auch versuchte Suizide. Das kriegt man immer in der Öffentlichkeit nicht so mit, weil man das ja bewussterweise ausspart oder einfach um den Respekt zu wahren vor der Person und auch um Trittbrettfahrer zu verhindern. Aber das ist ja das, was du auch siehst. Und ich höre diesen Satz oft, wie du gesagt hast, man darf das ja nicht so nah an sich ohne lassen. Aber für mich hat sich das so leicht gesagt, oh. Also ich weiß nicht, ich kann das nicht einfach in die Arbeit gehen und sagen, ja, dann lasse ich mir das einfach nicht so nah an mich ohne.
Nein, so ist es ja nicht. Also man lernt tatsächlich damit umzugehen.
Oder wärst abgestumpft. Wenn man es besser formuliert.
Ja, wenn man es jetzt mal ganz krass formuliert, und ich nehme selber tatsächlich gern den Begriff her, man stumpft ab.
Hm.
Man lernt einfach mit der Zeit, sie zum Dinger, okay, das Schicksal ist echt scheiße. Hm. Entschuldigung für den Ausdruck, aber das Schicksal ist echt scheiße. Und der Mensch, der tut mir jetzt ein Leid. Aber, also ich habe Mitgefühl, aber ich leide nicht mit dem. Ich rede einmal mit meinen Patienten oder auch mit den Angehörigen. Ich bin da tatsächlich einmal ganz offen oder sage, hey, sorry, ich muss jetzt gehen, weil ich halte es jetzt gerade nicht mehr aus. Ich muss jetzt selber mal kurz weggehen. Allerdings betrifft es ja nicht mich persönlich. Das ist nicht meine Familie oder nicht mein Angehöriger, der da liegt. So tragisch wie das ist, aber es betrifft nicht mich.
Mhm.
Und ich gehe dann aus, okay, ich habe das Beste, also dem Patienten gerade das Beste gegeben, was ich gerade kann. Mhm. Manchmal kann ich einfach auch nicht mehr geben, um mich selber zu schützen. Aber ich habe gerade das Beste da und mehr kann ich nicht tun.
Mhm.
Und ja, man stumpft vielleicht ein bisschen ab. Ja, man sieht viele schlimme Sachen, auch viele schöne Sachen, man stumpft ein bisschen ab. Aber man lernt damit umzugehen. Viele schaffen das nieder, die gehen aber dann auch wieder.
Mhm.
Also, es ist, wie man jetzt, wie gesagt, es ist nicht jeder dafür geschaffen, Krankenschwester zu sein, jetzt mal im Allgemeinen, und halt auch erst recht nicht auf Intensivstation zu arbeiten.
Mhm.
Das kann nicht jeder. Jetzt nicht, weil das nicht der Lerner tat, von den Fähigkeiten oder
ja,
so,
ja.
Sondern es einfach von seinem
zwischenmenschlichen Psychischen. Mhm.
Genau.
Ja, verstehe. Ist die Waschmaschine fertig oder
was? Spülmaschine.
Da macht nichts. ja, also ich kann sagen, es ist nicht erst seit Corona so. Ich habe totale Hochachtung vor dem, weil ich das immer wieder so mitgekriegt habe, ob das jetzt doch ein Job war oder privat, wo man denkt, das, was eben der Biobauer, der French, da kann man sagen, habe ich eine Geschichte gemacht, die ja irgendwo auch mit dir im Zusammenhang stand, und zwar jemand, der schwer an Corona erkrankt war und dem es dann irgendwie ein Anliegen war, weil er ein Stück weit geläutert war, auch die Leute ein bisschen vorzuwarnen und sagen, ja, ich habe es jetzt nicht so ernst genommen, ich war kein Impfgegner, aber mir hat es gescheiter gebracht, lasst euch doch vielleicht impfen, wo es vorher auch nicht so dafür ein Ding war, aber jetzt absolut. Und er hat dann ein Loblied auf eigenes Personal gesungen. als ich das Telefonat mit ihm geführt habe, habe ich ja im Vorhinein überlegt, man da immer als Autor, also ein bisschen, wie konstruierst du die Geschichte ein bisschen, gell? Also du machst so eine Art so ein Grundgerüst, machst du im Kopf schon aus der Erfahrung raus. Und mein Anliegen war, dass ich mich so selber so früh wie möglich zurücknehme und eigentlich eher viele Zitate, viel reden los einfach. Ja. Und er hat es mir aber auch leicht gemacht, weil er das so präzise auch formuliert hat. Das, was mir ja von dir schon bestätigt worden ist, beziehungsweise auch von anderen schon. Du hast gesagt, ja, da findest du ja wieder. Genau so ist es.
Genau.
Ja. Und die hat das ja auch sehr berührt, als du das gelesen hast, oder?
Also mir hat das total mitgenommen. Also ich habe den Artikel gelesen und ich habe echt Tränen in die Augen gehabt, weil das einfach so, man erlebt zwar die Zeit mit, gell, so, aber man verarbeitet das irgendwie gar nicht. Und wenn man das dann liest, so aus der Sicht des Patienten, dann berührt es einen einfach.
Mhm.
So wie ein Abschnitt, was der geschrieben hat, so ihm fasziniert es so, dass wir trotzdem so gut drauf sind und lachen, wo ich mir zuerst einerseits habe ich gedacht so, ups, Scheiße, gell, okay, da denen geht's schlecht und
ach so, du meinst, du musst dann immer traurig sein, weil die.
Und ich habe jetzt da irgendwie einen Witz gerissen oder so.
Ja, aber so war es definitiv.
Aber nicht. Ja, aber die meisten Patienten haben tatsächlich froh drum. So, dass die sagen, okay, nein, sie haben einfach so froh, weil die ganze Story und das ganze Dasein auf der Intensivstation gerade schon so tragisch ist.
Mhm.
Und wenn da jetzt jede Pflegekraft und jeder Arzt nur so ein Gesicht ziehen tat und schlecht drauf war, dann war das nur viel schlimmer.
Du brauchst einen Rettungsanker irgendwo. Du brauchst an die Leute, an die du die klammern kannst, wenn du in einer Situation bist, die für die unberechenbar ist. Und das setze jetzt beim Besuch auf der Intensivstation einfach mal voraus. Mhm. Aber mich wundert tatsächlich, dass das so ein Impuls war bei dir, weil ich hätte das genau das so von meinem laienhaften Verständnis her gesagt, dass es erstens so gemeint war und zweitens, man kann ja nicht von euch verlangen, dass ihr euch in die Trauer stürzt, weil dann wird es ja durchgehend in der Trauer.
Ja, aber in die Trauer stürzen ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, sondern okay. Es ist einfach eher so...
So ernst zum Nehmen, oder wie?
Ja, genau. Okay. Es ist jetzt gerade eine ernste Situation und verhältnismäßig oder situationsbedingt darauf zum reagieren und nicht einfach darüber zum Lachen.
Klar, aber das,
aber wie gesagt, das ist halt einfach, das ist so schön, wenn man dann einfach einmal mit Patienten lachen kann oder mal jemandem einen Witz verzeihen. Oder wie schön, wenn der dann einen Witz verzeiht, gell?
Ja.
Und ja, es ist halt, es hilft ja uns selber auch, wir müssen ja gut draufbleiben und sehr Selbstschutz und einfach ja, Selbstheilung. Hm. Und wenn jetzt meine Kollegen auch immer schlecht drauf waren oder so, dann darf ich es erst recht nicht aushalten, weil meine Kollegen haben mein Anker in dem Job.
Ja. Ja. Also, erstens, wenn ich so drüber nachdenke, denke ich mir, es ist ja eine Form von Medizin, wenn es ihr da reingeht mit einer Portion Optimismus. Hm. Weil, wenn es ihr dieselben Trübsal blasen, dann ist wie der Patient es tut, da ist er mir kein Stickerkäufer.
Ja, oder dient das zumindest nicht zum Vermitteln.
Ja. Ja, und ihr lacht ja auch nicht über irgendeinen Schaden.
Ach so, nein.
Sondern ihr lacht halt einfach, weil ihr halt einfach auch Menschen seid und auch lachen müsst. Daher, ja. Und mich hat interessiert, ich meine, das stelle mir ich halt so vor, hat man da im Kopf, weil du wirst ja auch mit dem Tod konfrontiert zum Beispiel. Ja. Hast du da noch deinen ersten Todesfall im Kopf? Oder ist das zu klischeehaft, den vergisst man nicht mehr oder sowas?
Also ich war im ersten Lehrjahr, wenn meine erste Patientin gestorben ist.
An was?
Die ist reanimationspflichtig geworden, aber mehrere weiß ich nicht. Also ich muss sagen, das ist, ich weiß, dass das zufälligerweise im ersten Lehrjahr war, aber die ist nicht die was mir... verfolgt, wollte ich schon was sagen.
Naja,
aber also ich muss schon sagen, es gibt tatsächlich ein paar, die gestorben sind. Das war schon noch so an mir nagt. Aber schlimmer ist tatsächlich jetzt so die erste Welle gewesen.
Mhm.
Weil so viel waren. Und ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber die Art und Weise, wie die sterben haben müssen, glaube ich, wünscht sie einfach niemand für sich oder für irgendjemanden. Und wie gesagt, es war einfach, weil es so wahnsinnig viel waren. Und mal wenn ein Patient stirbt, wurscht, wegen er was oder an was, nimmt die natürlich mit, aber es ist, in Anführungsstrichen gesagt, nicht dein tägliches Geschäft oder dein täglich Brot. Und du kannst dann, indem du mit deinen Kollegen, Ärzte oder in deinem Team oder das einmal mit Freunden oder Angehörigen oder so mal besprichst, dann kannst du das aufarbeiten.
Mhm.
In der ersten Welle, da war einfach keine Zeit mehr. Da war keine Zeit zum Aufarbeiten, weil das einfach so wahnsinnig früh war.
Ja, da gehen wir jetzt nach der Reihe durch. Da gehen wir auf jeden Fall nur dezidiert und intensiv darüber zu sprechen. Was ich mir auch noch gefragt habe, ist ja, das eine ist der Tod und das andere ist aber auch das, was ja uns als Normalos in der Regel verborgen bleibt, haben ja so krasse Verletzungen oder Autounfälle und pipapo, wie ist da am Anfang gegangen? Also Thema Blutsehen ist der Klassiker, aber einfach auch krasse Sachen, die man halt, wie der Otto normal gesagt, nicht sieht. Hast du da schwer da am Anfang oder ist das auch so, dass man dann abstumpft? Oder?
Also Blut zeigen habe ich tatsächlich noch nie ein Problem gehabt, solange es denn mein eigenes ist. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Eigentlich nicht. Nein. Und so mein erstes richtiges Polytrauma, also mein erster oder meine erste Patientin noch im Autounfall, die war damals 18, genau. Die
da wärst du ähnlich alt gewesen,
Entschuldigung. Ja, und da war ich, Gott, jetzt lass mich überlegen, da war ich schon auf Intensiv, da war ich dann schon ein bisschen älter. war ich dann 23 oder so.
Okay, aber man konnte sie zumindest...
Aber so ungefähr in dem Alter, ja. Und die ist vom Furti heimgefahren. Einfach um 5 in der Früh und war aber komplett nüchtern und ist, warum auch immer, von der Straße abgekommen. Und das ist auch tatsächlich ein Mädel oder ein Fall, den werde ich nie vergessen. Das ist so mein Präsenzfall quasi.
Mhm. Kannst du sagen, warum das so ist?
Weil es meine erste war, tatsächlich. Das war das erste Krasse, was ich von Anfang bis Ende quasi miterlebt habe.
Mhm.
Und wie gesagt, weil ich so jung war und so wahnsinnig schwer getroffen war, quasi.
Von verletzt war?
Die war da ganz schlimm, schnell Hirntrauma gehabt, das Mädel. Und sie hat das Ganze überlebt, aber ist halt jetzt seitdem schwerst behindert.
Mhm.
Genau. Und die hat damals, wie gesagt, war mitten in der Ausbildung und so, wo man jetzt halt so, wo ich jetzt mit 30 sagen kann, der ihr Leben ist jetzt eigentlich erst gerade richtig losgegangen.
Mhm,
ja. Und das ist so eine Frau, die, also so ein Mädel, die werde ich nie vergessen und die sehe ich auch noch vor mir.
Mhm.
Und kann da genau beschreiben, wie die ausschaut und wie das war, ja.
Mhm. Kannst du mal so skizzieren, jetzt muss man nicht, weil du hast zwar gesagt, von Anfang bis Ende mitgemacht, muss nicht komplett machen, aber vielleicht so vom Eintreffen des Krankenwagens, was ist da vielleicht, das wissen wir nicht, was ist dann dein, schilder mal so deine Aufgabenbereich oder wie läuft das ab, in welchem Tempo und was passiert da so ein bisschen?
Also los geht es das so, dass mein Doktor zu mir kommt und sagt, wir kriegen ein Polytrauma. Also Polytrauma heißt quasi Unfall mit mehreren Verletzungsmustern, also wahrscheinlich. Also die ist jetzt nicht, die hat sich wahrscheinlich einen Fußbruch, ein Wirbel, Kopf, was auch immer, da haben mehrere Sachen.
Mhm.
Genau. Und die ist schon beatmet und dann war man eigentlich schon, okay, wahrscheinlich geht es den Menschen schon nicht gut. Und genau, dann kommt die Patientin quasi ins Krankenhaus und dann kommt die zuerst einmal in die ein Schockraum und ins CT und dann wird quasi der Körper von Kopf bis Fuß durchleuchtet, um zu schauen, was da Verletzungen sind. Und die ist dann danach dann zuerst einmal in OP gegangen, da versorgt worden. Also die ist schon in Anführungsstrichen irgendwie zusammengerichtet quasi zu uns auf Intensiv gekommen. Und wie gesagt, ich war da ganz neu, ich habe da gerade frisch angefangen, das waren meine ersten Tage in der Einarbeitung. Und dann kommt die vom OP und ja, die ist halt schwere Schädelverletzung oder Gehirnverletzung. Die haben tief schlafend, aber man merkt eigentlich, obwohl man meint, dass die komplett weit weg sind und von Medikamenten niedergebügelt und künstlich beatmet, dass trotzdem jetzt kleine Norge, und ob das nur ein lautes Geräusch ist oder so, dass die das trotzdem mitkriegen.
Mhm.
Einmal an einer Messung vom Hirndruck, also im Gehirn.
Mhm.
Und der steigt manchmal einfach in die Höhe und man denkt sich so, okay, das kann doch nicht sein, gell? Ja, müsste, weil sie so weit weg sein, aber so eine Kleinigkeit kriegen die trotzdem hin.
Mhm.
Und das dauert dann, ja, man kann tatsächlich keinen Zeitraum festlegen.
Aber das was musst du machen dann? Also weil ich mag eigentlich so die ganze Geschichte ein bisschen sehr nah an dir erzählen.
Ja, wenn die so schlecht beieinander sind, dass ich so wenig wie möglich und so viel wie nötig mache.
Mhm.
Also schauen, dass die keine Schmerzen hat, gell? Ich reguliere die Medikamente, ich reguliere den Kreislauf, ich bespreche mir mit den Ärzten, wenn mir irgendwas auffällt, so, hey, das glaube ich stimmt nicht, dann fällt es mir auf, auch nur am schnellsten eigentlich, und dann gehe ich zu meinem Doktor und mache das, ich pflege die und ich schaue einfach, dass so ihr das so angemöglich oder dem Patienten so angenehm wie möglich zu machen.
Ja, verstehe. Ja.
Mhm. Und sie hat es tatsächlich so, es war da nicht viel dahinter, aber den Leuten, also da ist wirklich, da muss man aufpassen einfach, weil jede falsche Handgriff kann da schon verletzend sein. Mhm. Und dann stehen halt da verschiedene Sachen, nur Zugänge legen. Ich meine zwar die Ärzte, aber das Vorbereiten und das Assistieren. Ich reguliere die Beatmungseinstellungen, nehme Blut ab, check das ab und schaue, wie die Leute quasi beatmet werden.
Mhm.
Genau. Und ich reguliere das zusammen. Und ich begleite die dann quasi auch dann, wenn es soweit ist, beim Aufwachen. Also wenn die aufwachen, dann bin ich da. Schau, dass ich die irgendwie abfange, dass die nicht total panisch werden.
Kommt es vor einmal mal?
Ja, fast immer, muss ich tatsächlich sagen. Stell dir mal vor, du gerade nur unter dem Haar fahren und dann auf einmal wachst du auf und du hast keine Ahnung, wo du bist. Dir tut alles weh, du kannst nicht drehen, du kannst nicht drehen. Hm. Fremde Gesichter vor dir. Und dann sagen dir, hey, vor 3 Wochen hast du einen schweren Unfall gehabt. Das kann man gar nicht glauben. Und da wird man auch panisch einfach.
So wie Albtraum im Endeffekt.
Absolut. Und du weißt ja nicht, was die während dem Schlaf einfach mitkriegen. Man muss einfach auch sehr behutsam sein und nicht einfach irgendwas erzählen, immer wird.
Und da, bevor wir tatsächlich zum Thema Corona gehen, denke ich mal, ist das auch so interessant. Das ist eigentlich nur Kleinigkeit, aber das hat mich dann immer schwer beschäftigt, als mir das eine Doktorin mal gesagt hat, dass sie das so schlimm findet. Und zwar, dass das alles, was du so schilderst, ist ja eh schon schlimm. Und dann bist du da, dann sieht man dein nettes Gesicht und so, und dann ist es vielleicht nur ein bisschen besser, aber auch schon schlimm. Und jetzt in der Corona-Zeit hat sie eingemurmelt wie die Mumie. Mhm. Und das ist ja nochmal was, wenn man denkt, crazy, ja. Du musst ja wirklich, du bist im absoluten Horrorfilm, so in der Zombie-Apokalypse. So. Ja. Aber das nur als Randnotiz. Jetzt ist schon relativ intensiv und da habe ich mir gedacht, reden wir noch mal ein bisschen so, würde ich so was privat reden magst, aber auf jeden Fall, was du so für Hobbys hast, was, wenn's, wie kannst du abschalten, was machst, so bist du Familienmensch, keine Ahnung, erzähl doch mal ein bisschen was, dass man das kennenlernt.
Also, ich bin ein absoluter Familienmensch, absolut. Familie ist erstmal total wichtig. Ich bin seit kurzem als Patentante. Und das hat jetzt natürlich auch nochmal ganz einen hohen Stellenwert, dass ich mich um meine kleine Nichte kümmert.
Mhm. Wie heißt die?
Sophia. Sophia heißt es. Ja.
Gut.
Ganz eine süße Maus. Ganz eine süße Maus.
Ja, das glaube ich.
Genau. Und bin ja verheiratet und habe ja dann auch mein Motto. Und ich glaube, so das Typische, gell? Im Berg gehen, wenn das Wetter schön ist. Vielleicht einmal Skifahren. Wenn sie es zulässt, shoppen gehe, wie man Lust dazu hat. Und mich ganz, ganz viel mit meinen Mädels treffen, tatsächlich. Meine Freundinnen abschalten. Und, aber tatsächlich auch Tage alleine eingemurmelt auf der Couch zum Verbringen.
Oh ja, das ist
ganz, Wahnsinn. Ganz, ganz toll.
Kannst du gut mit dir allein sein auch?
Ja, hab ich gelernt. Tatsächlich jetzt halt. Wie man dann schon seit Jahren einfach gar nicht mehr allein ist, eigentlich sozusagen, gell, ja, weil immer jemand da ist. Aber mittlerweile genieße ich auch mal die Zeiten. Also das hört sich jetzt vielleicht scheiße an oder so, nein, gell, oder ganz nicht schlimm, aber es ist einfach wichtiger. Und da beschäftige ich mich dann einfach mit mir selber oder manchmal tatsächlich ja gar nicht da, dass ich mir einfach nur irgendeinen Scheißfilm einziehe, um einfach gar nicht Dinge zu müssen.
Genau, das ist ja
genau, und dann nicht zum Reden. Und ja, genau, also ich glaube für die meisten anderen auch.
Ja, aber trotzdem
hat ihr das sagen. Privatleben, Motorrad fahren, wenn
es ich wollte gerade sagen, geht, weißt schon, ich höre so oft, ja, bei so wie halt die anderen auch. Und dann, wenn man ins Rennen kommt, dann kommen dann doch die Spezialsachen. So, gell, also eben Motorrad fahren, du hast relativ spät diesen Führerschein dann eigentlich
gemacht, oder? Jetzt, ja, im September, also ich habe gesagt, ich bin da jetzt noch nicht so erfahren, das stimmt jetzt nur hoch.
Fast nur mit Stützradeln aber, dann?
Ja, fast. Fast. Nein, aber halt nicht so diese Riesentouren, das waren halt immer nur so Kurzausflüge oder so.
Genau. Weil, das hört sich jetzt sehr hochtrabend an, diese Frage, und dann musst du einfach versuchen, relativ spontan und frei Schnauze zu antworten. Mhm. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Glücklich sein ist einfach nur, wenn es mir gut geht, muss ich tatsächlich sagen, wenn es mir gut geht. Wenn ich weiß, mir geht's gut, meine Leute geht's gut, meiner Familie, meinen Freunden geht's gut. Und ich fühle mich einfach wohl. Ich brauche nicht viel zum glücklich sein, was ich tatsächlich sagen. Ich brauche kein Geld, ich brauche kein teures Auto oder so, sondern es einfach nur, wenn ich weiß, mir und meine Eltern, meiner Familie, meinem Mo geht es einfach gut.
Mhm. Dann können wir ja Lohnkürzungen vornehmen im Pflegebereich, wenn Sie.
Ja, genau. Also, so glücklich bin ich dann auch nicht.
Was für mich noch, bevor wir jetzt wirklich einsteigen, das heiße Thema. Oder es ist eigentlich schon fast der Einstieg, weil so viel auch in den letzten 2 Jahren über euren Berufsstand auch gesprochen worden ist. Mhm. Da heißt es dann von der anderen Seite, ja, es ist kein Respekt da seitens der Politik oder auch vielleicht aus der Bevölkerung nicht. Also ich meine, wenn man sich auf dem Balkon steht und klatscht, hat man wirklich den Eindruck, dass das demjenigen in dem Moment weiterhilft. Und gleichzeitig dann auch diese prekäre Situation, die halt dann so da ist, durch die Umstände, wo wir vorher schon drüber geredet haben. Wie geht's da damit? Also gerade im Kontext Respekt. Hast du das Gefühl, dass ihr nicht respektiert würdet von außen oder so?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, vor Corona hat man ja nie irgendwie was über die Pflege oder so gehört. Gell? Das ist einfach so mitgelaufen. Nur wie man dann wirklich mal selber im Krankenhaus war und die Pflege braucht hat, dann hat man das halt Dankeschön gekriegt und auch abgegeben. Aber sonst, muss man ganz ehrlich sagen, dass man mehr Pflegekräfte braucht oder so, das Thema gibt es schon ewig. Und
oder anders, ein bisschen anders gefragt wahrscheinlich. Also was hättest du jetzt gewünscht, was aussah jetzt China auch durch das? Also was wünschst du persönlich? Weil ich hätte jetzt fast hassen gesagt, aber hassen ist ein starker Begriff. Ich mag das nicht, wenn immer andere Leute über andere reden, weißt du schon? Und das war dann lange Zeit der Fall, da man sagt, ja, aber die Pflegekräfte, selber keine Pflegekraft und so, die wünschen sich mehr Respekt oder so. Das haut man dann einfach mal so raus. Und deshalb würde ich dir jetzt mal fragen, was darfst du von der Bevölkerung und auch von der Politik wünschen? Also gibt es überhaupt was? Oder sagst du, eigentlich passt alles? Oder eben auch nicht?
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist man tatsächlich wünscht. Also natürlich wünscht man sich Respekt und Anerkennung.
Wie in jedem Beruf so wahrscheinlich. Einen, ja. Gut, das ist ein besonderer
Beruf. Für diesen Job einfach nochmal, weil ich glaube, dass viele Leute einfach gar nicht wissen, wie viel Verantwortung da dahinter steckt.
Ja, aber wie drückt man Respekt dann richtig aus? Also ich dachte da gerne so viel Respekt, wie ich nur in mir habe, ja, entgegenbringen.
Danke, aber ich glaube, das geht gar nicht. Ja, eben, ich glaube, dass das einfach Pflege einfach ein Thema sei, so wie nicht nur, also oder nicht aktueller Pandemie herrscht. Weißt du, Mann, das war das, was ich damals sagen wollte. Vorher hat es keinen interessiert und auch wenn die Zahlen dann abgeflaut waren, hat es auch wieder keinen interessiert. Nur wenn die Spitze des Eisbergs eigentlich so richtig zu sinken beginnt, dann auf einmal hört ja jeder drauf und sagt ja jeder, wir müssen da Respekt zollen. Aber das ist, wie gesagt, ganz ehrlich, es hilft mir nichts, wenn die Leute um 5 Uhr auch noch die Fenster aufreißen und klatschend an der Straße stehen oder am Fenster stehen. Das bringt mir persönlich nichts.
Ja. Was da dann was bringen? Das ist eigentlich eine schwierige Frage.
Das
weil,
ist eine total
schwierige Frage. Ja, ich habe beim Autofahren her.
Das bringt mir selber, wie gesagt, nichts. Also, was man was bringen da ist, wenn sie die Leute einfach mal, wenn schon was zum Sagen haben, dann halt einfach richtig informieren, was heißt dieser Job eigentlich. Weil wenn man irgendjemanden fragt, hey, was ist Pflege für dich, oder wenn es dann, was ich ganz oft höre, ist so, ich kann deinen Job nicht machen, also weil andere Leute einen Arsch abputzen, also das war für mich schon zu viel. Und dann denke ich mir so, genau, und das ist das, auf was du mich gerade reduzierst, gell? Ich meine, das macht 10 Minuten von meinem Alltag aus. Und, aber die Leute, die wissen eigentlich gar nicht, was der Job heißt. Mhm. Und wenn die sagen, okay, hey, was du machst, das kann die nicht, dann sollen sie erst einmal wissen, von was die reden.
Mhm.
Und sollen sie mich fragen.
Ja.
Oder so.
Aber also wir haben jetzt schon 45... Bitte?
Ewig lang geredet.
Ja, du bist ja die reden so in dem Podcast. Du bist ja die, also von daher kannst du jetzt auch meinetwegen einen Monolog halten und ich gehe raus an den Raum. Also du hast ja die absolute Berechtigung, hier zu reden. Ich kann sagen, jetzt haben wir 45 Minuten geredet und ich maße mir an, dass ich auch davor schon ziemlich viel gewusst habe, was euer Job bedeutet. Und ich kann nur sagen, dass das, also mit so Begriffen wie Alltagshelden muss man vorsichtig sein, aber ihr seid jetzt definitiv. Ja. Und das, jeder, der irgendwas anderes behauptet, der hat entweder keine Ahnung oder er ist halt schon, und das ist ja leider gerade durch die Pandemie nochmal befeuert, mega egozentrisch. Und kann auch nicht nach draußen schauen, kann nicht loben vielleicht auch. Das ist ja das, was die Gesellschaft auch ein bisschen ausmacht, dass man nicht einfach mal sagen kann, wenn jemand was gut gemacht hat. Ja, und von daher, Hut ab.
Danke.
An dieser Stelle endet der erste Teil des Gesprächs mit Angelika Walcher. Nun bleibt nur noch zu sagen, wenn Sie Kritik, Lob oder andere Hinweise loswerden wollen, können Sie uns gerne kontaktieren unter ralf.enzensberger@pmp.de oder raimund.meisenberger@pmp.de. Alles Liebe, alles Gute.